D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Immer schön auf den Hut achten, sagen wir euch heute. Der Hut ist nämlich wichtig, vor allem wenn der Hut rot ist und ein Richter darunter steckt. Am Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe zum Beispiel. Dort hatte man heute was Wichtiges zu entscheiden. Ihr hattet vielleicht auch auf eurem Smartphone dann die Eilmeldung: Bundesverfassungsgericht verbietet NPD. Spiegel Online, Zeit Online, Phoenix. Das erste, die NZZ. Große Leitmedien haben diese falsche News verbreitet, weil sie nicht auf den Hut geachtet haben. Ist der nämlich unten bei den Richtern, dann wird meist die Anklage verlesen und dann stehen die Herrschaften auf und dann ziehen sie den Hut auf und dann kommt erst das Urteil. Neben dem Hut sagen wir euch heute, was in diesem Urteil noch drinsteht und was es bedeutet für die Demokratie in Deutschland. Wir sprechen unter anderem auch über den Brexit-Plan, der heute vorgestellt wurde, und über Zahlen, die Unglück bringen. Den imaginären Hut im Studio haben heute Abend für euch Anke van der Weyer auf.
Hallo.
Und mein Name ist Thilo Jahn. Schön, dass ihr dabei seid.
D-Radio Wissen.
So, jetzt nicht rumeiern hier, halb drin, halb draußen ist nicht. Theresa May, die britische Premierministerin, die möchte einen harten Cut von der EU.
Not partial membership of the European Union. Or anything that leaves us half in, half out.
Außerdem hat sie heute erklärt, dass sie gerne ein globales Britannien, Großbritannien hätte. Great Britain vielleicht an der einen oder anderen Stelle, dass die EU komplett verlässt. Ende März sollen die Verhandlungen mit der EU beginnen. Ja, wie denn bitteschön dieser Ausstieg aussehen kann? 2 Jahre dauert dieses Prozedere dann. So lange bleibt Großbritannien aber noch EU-Mitglied. Nils Walker ist Journalist, Anfang 30, wohnt in Hamburg, hat einen britischen Pass. Er hat Verwandtschaft in Schottland und konnte über den Brexit leider nicht mitentscheiden, weil er eben nur Citizen ist und nicht Resident. Er hätte aber für einen Verbleib in der EU gestimmt. Jetzt ist er mit mir verbunden. Grüß dich, Nils.
Moin Moin.
Nils, Glückwunsch an diesem Tag, muss man sagen. Jetzt weißt du endlich, woran du bist, oder?
Ja, so kann man das sagen. Ich meine, im Rumeiern meiner persönlichen Meinung nach war Frau May ja in der letzten Zeit schon ganz gut. Wobei, die Frau hat aber auch mal das beschissenste Amt im ganzen Königreich jetzt sich an sich gerissen. Entschuldigung, soll ich das politisch korrekter, das schwierigste Amt sich genommen in dieser Rolle und dann den Brexit irgendwie hinkriegen. Jetzt hat sie mal eine Entscheidung getroffen, aber ich guck mal, wie lange diese Entscheidung stehen bleibt.
Sie hat ja in ihrer Rede angekündigt, dass Großbritannien nach ihren Plänen im Zuge des Brexits auch aus dem EU-Binnenmarkt austreten müsse. Da war relativ viel drin in dieser Rede, auch dass man weg vom Europäischen Gerichtshof möchte. Es soll also einen Hard Brexit geben, diesen harten Cut. Was ist deine Meinung dazu?
Naja, das war ja so ein bisschen das, was die irgendwie am Anfang immer gesagt hatten, als sie Werbung dafür gemacht haben für den Brexit. Und ich glaube, sie hat jetzt beschlossen, so ein bisschen ganz oder gar nicht, weil sie gemerkt hat, aber auch vor allem dieser softe Brexit, so wir bleiben im Binnenmarkt, wir behalten die paar guten Sachen aus der EU und das andere, das machen die restlichen EU-Länder nicht mit, vor allem Deutschland. Angela Merkel war da ja rigoros klipp und klar und hat klare Kante gezeichnet und hat gesagt, nö. Nö, mehrfach hat Merkel immer wieder nö gesagt und Frau May war da ja ein bisschen irritiert, das liegt jetzt aber auch daran, weil Deutsche und Engländer da anderes Kommunikationsverhalten einfach haben und dann hat sie jetzt tatsächlich gemerkt, dass Deutschland von der Position nicht mehr abweichen wird und sie hat ja gar keine andere Wahl mehr, also ein Soft-Brexit könnte sie gar nicht mehr machen, weil die anderen EU-Staaten da schlicht und ergreifend nicht mitmachen würden, also ehrlich gesagt ist sie da getrieben.
Das hat dich gar nicht so überrascht, höre ich raus, oder? Heute?
Nee. Also entweder hätte sie das Ding abgeblasen und hätte gesagt, war eine doofe Idee und was das Referendum gesagt hat, ist mir jetzt egal, wir bleiben einfach drin in der EU. Oder sie hätte gesagt, ein Hard Brexit, aber ein Soft Brexit, das wäre ja nicht mehr gegangen. Also sie haben ja die Fühler ausgestreckt in der EU und alle anderen Länder haben gesagt, ihr könnt uns mal. Also so ein Soft Brexit kriegt ihr nicht hin, das mit dem Binnenmarkt, das wird nichts.
Jetzt hat May ja auch mitgeteilt, dass sie das Parlament dann entscheiden lassen möchte, ob diese Austrittsverhandlungen mit der EU, ja ob die so passen oder nicht nach 2 Jahren. Wissen wir das? Warum glaubst du, macht sie sowas?
Weil es ja verschiedene Meinungen dazu gab, ob ein Referendum überhaupt verpflichtend ist. Also ob das überhaupt ausreicht nachher vor dem britischen Gesetz. Es gibt ja keine Verfassung in Großbritannien. Es gibt ja nur Common Law. Und was aus dem Verständnis der Deutschen vielleicht ein bisschen seltsam ist, aber es ist halt eher so eine Art Gewohnheitsrecht, was da drüben herrscht. Und dass man sich dann eben gesagt hat, okay, wie machen wir das Ganze richtig safe, so dass uns nachher keiner in den Geschichtsbüchern reinschreibt, kann. Frau May hat einen Brexit gemacht, ohne dass sie es wirklich hätte müssen, sagt sie, okay, dann lasse ich das ganze Ding auch durchs Parlament gehen, weil dann hat echt jeder abgestimmt, der hätte drüber abstimmen können, außer der Queen, aber die darf sowas schon lange nicht mehr. Und wenn das Parlament auch sagt, jo, alles klar, jetzt raus aus der EU, dann ist Frau May immerhin auf der sicheren Seite, dass sie alles richtig gemacht hat, jetzt mal so rein formal gesehen. Aber ehrlich gesagt glaube ich, dass diese Parlamentsgeschichte, das ist auch eine riesengroße Hintertür, um doch in der EU zu bleiben, weil im oberen Unterhaus im Moment die Stimmung ja immer noch so ist, meiner Meinung nach, dass die das völlig bescheuert finden, aus der EU rauszugehen. Und ich glaube, dass das Parlament schlicht und ergreifend, völlig egal, was Frau May da jetzt raushandelt und was sie für einen Hard Brexit aus Papier schreibt, dass die letzten Endes sagen werden, this is bollocks, we're not gonna do that. Und dann hat sich das Ganze wieder erledigt und wir hatten ein richtig gutes Thema in den Medien, das letzten Endes nichts geworden ist.
Deine Verwandtschaft, die lebt zu Teilen in England und zu Teilen aber auch in Schottland. Hast du heute schon irgendwelche Reaktionen gehört?
Ich habe mit meinem Cousin vorhin noch so ein bisschen rumgewhatsappt und wir sind uns da so ein bisschen einig, dass Frau May, die hat einen Schuss weg, dass sie es tatsächlich durchzieht, aber dass sie das Parlament befragen will, ist eigentlich so ein Zeichen für sie eigentlich will sie es ja irgendwie nicht und sie sagt, sie macht es, um sicher zu gehen, aber wir waren uns da eigentlich Meinung, dass sie das eigentlich nur sagt, um im letzten Moment doch noch abzuspringen von der ganzen Nummer und dann aber sagen zu können, ah, das war das Parlament, das hat dagegen gestimmt.
Gibt es irgendwas, Nils, vor dem du Angst hast, wenn dann wirklich dieser harte Cut kommen sollte?
Für mich bedeutet der Europäer sein, Deutscher und Brite zu sein gleichzeitig und das ist gar kein Problem. Das war so das nächstübergeordnete, was einfach kam und wo ich immer mich noch mit gleichstellen konnte mit den ganzen anderen Leuten auf dem Kontinent, ohne irgendwie jetzt wirklich ein Problem oder einen Unterschied zu sehen. Und das kippelt gerade und da weiß ich jetzt einfach nicht, dann das fällt einfach weg, weil ich bin dann Deutscher, ich bin dann Brite, aber dieses übergeordnete europäische Gefühl, das ich persönlich einfach hatte mit meinen zwei Nationalitäten, das bricht da so ein bisschen in zwei Teile und ich weiß noch nicht, wo die Krümel hinfallen.
Sagt Nils Walker, Journalist, der auch einen britischen Pass hat und in Hamburg lebt. Er muss sich neu orientieren. Er war auf jeden Fall von dem, was Theresa May heute gesagt hat, nicht überrascht. Wie die Konditionen des Austritts genau aussehen sollen, der 12-Punkte-Plan, den May heute vorgestellt hat, den könnt ihr nochmal nachhören in unserem Update. Das Podcast findet ihr dazu auf dradiowissen.de.
dradiowissen, Redaktionskonferenz.
Gerade nochmal nachgeguckt. Der Weltraumjet mit Transporter von Lego. 600 Teile, stolze 30 Euro. Diese Klötzchen zusammenbauen. Anke, ist das was für dich? Machst du sowas gerne oder hast du sowas früher gerne gemacht? So Lego-Teile zusammenfrickeln?
Ja, ich hatte, meine Eltern waren mal auf Kegeltour in Paris in den 90ern und da haben die mir so ein kleines Lego-Set mitgebracht. Das war aber dann auch das erste und ist dann auch das einzige geblieben.
Da höre ich so ein bisschen raus, dass du vermutlich keine Bewerbung an die Universität Cambridge schicken wirst, denn dort wird ein echter Traumjob für den einen oder anderen für euch frei. Die suchen nämlich gerade einen Lego-Professor, was hat's damit auf sich?
Ja, Lego-Professor, ne? Das klingt erstmal so ein bisschen nach Quatsch. Das hat aber tatsächlich einen ernsten Hintergrund. Im Forschungszentrum von dieser Professur, da soll nämlich die Rolle des Spielens und des Spieltriebs beim Lernen erforscht werden. Und das Forschungszentrum von der Universität und der Lego-Stiftung in Zusammenarbeit, das gibt's schon seit einem Jahr. Und das wurde eben unter anderem gegründet, weil die Rolle des Spielens relativ unerforscht ist. Ne? Es wird irgendwie immer viel behauptet von wegen, dass Lernen beim Spielen hilft und so weiter. Aber dafür gibt es bislang wenig wissenschaftliche Beweise. Ja? Und wer jetzt spontan Bock hat, nach Cambridge zu gehen und da Lego-Professor zu werden, bis Freitag kann man sich da noch bewerben. Und dafür sollte man am besten unter anderem schon einen Plan über mögliche Forschung der Bewerbung beilegen.
Spielen kann also zum Beruf werden, halten wir mal fest. Die Universität Cambridge sucht einen Lego-Professor, aber da geht es nicht darum, möglichst viele Lego-Steine zu verbauen, sondern da geht es darum, die Rolle des Spielens beim Lernen zu erforschen.
dradiowissen, Redaktionskonferenz.
Da liegen Zitronen in unserer Timeline. 12 Zitronen zum Beispiel in einem Eierkarton. Oder wahlweise auch die aufgeschnittene Zitrone, die ist auch zu sehen in unserer Timeline. Ein bisschen verformt sieht sie aus. Auf den ersten Blick, da denkt man, klar, Zitronen, Winter, wichtig, Vitamin C. Das Ganze hat was mit Gesundheit zu tun, aber auf eine andere Art und Weise. Das Ganze ist nämlich eine Kampagne, die auf das Thema Brustkrebsvorsorge aufmerksam machen soll. Know Your Lemons heißt das Ganze. Anke, du hast dir das angeschaut. Wer steckt dahinter?
Dahinter steckt die Amerikanerin Corinne Ellsworth-Beaumont. Die möchte mit Know Your Lemons einfach und unkompliziert über das Thema Brustkrebs und Brustkrebsvorsorge vor allen Dingen informieren. Ja, statt viel Text und komplizierter Erklärungen gibt es da eben wenige prägnante Bilder. Und zwei von diesen Bildern, die stechen besonders ins Auge.
Die ich gerade schon genannt habe. Was sieht man genau? Vielleicht erklären wir es nochmal.
Ja, auf dem einen, da liegen in einem Eierkarton 12 Zitronen nebeneinander und jede einzelne von den Zitronen, die hat eine unterschiedliche Ausprägung, die auf Brustkrebs hindeuten könnte. Zum Beispiel Rötung oder Hitze, ein eingezogener Nippel oder vergrößerte Venen. Und dann gibt es eben noch dieses Bild mit einer Zitrone, die ist einmal längs durchgeschnitten. Vorne sieht man den Nippel und von dem gehen verschiedene Stränge ab. Die stehen für die Milchkanäle in der weiblichen Brust. Und dann gibt es eben noch die Erklärung, wie sich bestimmte Teile der Brust anfühlen. Zum Beispiel Lymphknoten. Die haben wir alle, die sind überhaupt nicht gefährlich. Die fühlen sich an wie weiche Bohnen. Bösartige Knoten, die Krebs sein können, die haben die Konsistenz von einem Zitronenkern.
Also es wird sehr plastisch gemacht. Man kann sich aber auch fragen, warum diese Kampagne eigentlich mit Zitronen arbeitet.
Nach einiger Recherche, da hat Corinne herausgefunden, dass die Zitrone eigentlich ein ziemlich gutes Äquivalent zur weiblichen Brust ist.
When you look at the interior of a lemon, if you cut it from navel to navel, it also looks like the interior anatomy of a breast with the milk ducts that come from the nipple. And then when you look at a lemon seed, that's a really good comparison to explain that a cancerous lump is often hard and immovable, kind of like a lemon seed is.
Ja, die Zitrone hat wie die weibliche Brust Nippel, die hat sogar Poren und die hat eben auch diese Kanäle in. Und sie hat Kerne, die sich ziemlich genauso anfühlen wie ein Knoten, der auf Krebs hindeuten könnte. Und vor allen Dingen kann man mit Zitronen Brüste verdeutlichen, ohne dabei wirkliche Brüste zu zeigen. Ja, in der Kampagne, da geht es zwar um Brustkrebs und Brustkrebsvorsorge, man sieht aber überhaupt keine einzige Brust. Und das erleichtert es natürlich total, das Thema eben auch über soziale Medien zu verbreiten. Ne? Wir wissen ja alle, jeder Nippel ist da ziemlich schnell gelöscht. Ja, und so eine Zitrone, die ist auch irgendwie so gelb und so ein bisschen freundlich. Das ist jetzt irgendwie erstmal nichts, was so böse aussieht.
An wen richtet sich diese Kampagne eigentlich genau?
Ja, eigentlich an komplett alle Frauen. Man denkt immer, ach, ich bin noch so jung, ich muss mich mit dem Thema Brustkrebs noch nicht auseinandersetzen. Aber ab 35 Jahren, da steigt das Risiko eklatant, aber auch schon vorher kann Brustkrebs leider doch vorkommen. Ab 30, da tritt Brustkrebs in einem von 233 Fällen auf, ab 40 schon in einem von 69 Fällen. Und dazu kommen auch nochmal andere Risikofaktoren wie Fälle von Brustkrebs in der Familie. Aber wenn man jetzt eben seine Brust im Blick hat, ja, wenn man weiß, wie die sich normalerweise anfühlt, dann kann man durch das Abtasten zu Hause möglicherweise schon früh den Krebs erkennen.
The World Health Organization has a goal that in the year 2025 they want to reduce deaths from cancer by 25%. And the main way to do that is education and screening. So with the Know Your Lemons campaign, we think that this can make a huge difference in being able to reduce deaths from breast cancer by women being able to look at this image.
Ja, die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, die möchte bis 2025 die Anzahl der Krebstoten um 25% senken. Und dazu will Know Your Lemons seinen Teil beitragen. Denn diese Abbildungen, die versteht man wirklich sofort, auch wenn man überhaupt gar keine Ahnung von Medizin hat. Deswegen, wenn man das nächste Mal eine Zitrone sieht, einfach auch mal an die Krebsvorsorge denken.
Sehr schön. Corinne Ellsworth-Beaumont hat eine NGO gegründet und will mit der Kampagne Know Your Lemons auf das Thema Brustkrebsvorsorge aufmerksam machen. Wie diese Bilder genau aussehen, wir packen die euch gleich bei uns auch noch ins Netz auf deradiowissen.de.
deradiowissen. Redaktionskonferenz.
Im Namen des Volkes. Der Parteiverbotsantrag des Bundesrates vom 1. Dezember 2013 hat im Ergebnis keinen Erfolg. Nach einstimmiger Auffassung des Zweiten Senats verfolgt die NPD zwar verfassungsfeindliche Ziele, Es fehlt aber derzeit an konkreten Anhaltspunkten von Gewicht, die es möglich erscheinen lassen, dass ihr Handeln zum Erfolg führt.
Andreas Voskuhle vom Bundesverfassungsgericht. War das mit der Urteilsverkündung heute? Nein, die NPD stellt also keine unmittelbare Gefahr für die Demokratie in Deutschland dar. Deshalb gab es auch kein Verbot dieser Partei. Was dieses Urteil jetzt bedeutet und welche Reaktionen es gab, sprechen wir drüber mit Max Bauer aus dem ARD-Studio in Karlsruhe, Recht und Justiz. Schönen guten Abend, Max.
Hallo, guten Abend.
Die Richter sagten heute, die NPD verfolge zwar verfassungsfeindliche Ziele, habe aber nicht das Potenzial, eben die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu beeinträchtigen. Das heißt, hätte sie Erfolg, wäre sie erfolgreicher, dann hätte es vielleicht ein Verbot aus Karlsruhe gegeben heute?
Ja, ganz klar. Das ist das neue Kriterium. Also es war auch schon bisher so. Verfassungsfeindliche Ziele allein haben nicht ausgereicht. War auch schon so beim KPD-Urteil 1956. Es musste immer was dazukommen. Damals eine aggressiv-kämpferische Haltung. Das war etwas schwammig. Jetzt eine höhere Hürde. Und zwar eine Partei muss eben die Chance, die Möglichkeit haben, diese verfassungsfeindlichen Ziele auch wirklich real durchzusetzen. Sprich, sie muss politische Erfolge haben. Darauf kommt's an.
Und das ist die Schwierigkeit natürlich der Bemessung, weil irgendwann kann es natürlich dann zu spät für ein Verbot sein, oder?
Genau, zum einen ist schwierig zu sagen, was ist denn eigentlich die Möglichkeit für Erfolge? Ab wann geht es dann los? Also ab 10%, ab 20% Wahlerfolgen, ab Teilhabe an einer Koalition und so weiter. Also es ist trotzdem noch ein Kriterium, das man erstmal bestimmen muss, das jetzt in der Welt ist. Und dann natürlich die zweite Frage, ist es nicht vielleicht zu spät? Und das ist durchaus ein Argument, das meiner Meinung nach zumindest bedenkenswert ist. Denn wenn es eben nur eine Sekunde vor 12 ist, dann ist es meistens zu spät mit einem Verbot. Und das müssen sich die Richter auch sagen lassen, dass da das Kriterium vielleicht doch nicht so präzise ist.
Deswegen kann man sich auch die Frage stellen, ist das eigentlich dieses Nichtverbot jetzt ein Sieg für den Rechtsstaat heute? Muss eine Demokratie eine Partei wie die NPD aushalten können oder eben hat der Rechtsstaat versagt?
Grundsätzlich ist das die Regel. Also das Parteienverbot ist eigentlich immer schon so ein Fremdkörper in der Demokratie gewesen. Grundsätzlich muss man sagen, wir müssen das aushalten und wir müssen vor allem unsere Inhalte aktiv verteidigen und den Menschen erklären, warum die demokratischen Inhalte besser sind als dieser ganze Faschismus, der sozusagen da durch die Gegend wabert. Das ist ganz wichtig.
Die NPD spielt parlamentarisch in Deutschland keine Rolle, keine große Rolle mehr. Sie ist aus allen Landtagen raus mittlerweile. Trotzdem äußerten sich heute Politiker, wie zum Beispiel Patrick Dahlemann von der SPD in Mecklenburg-Vorpommern im Deutschlandfunk enttäuscht über das Urteil.
Das ist schon ein sehr bitteres Ergebnis, gerade auch gegenüber den vielen Menschen, die sich für Demokratie und Toleranz gegen Rechtsextremismus bei uns im Land einsetzen, dass das Ergebnis heute so ausgegangen ist.
Welche Reaktion hast du heute vernommen?
Die Reaktionen waren teilweise enttäuscht, teilweise aber auch zumindest zufrieden, dass eindeutig festgestellt wurde, dass die NPD eben klar verfassungsfeindlich ist und dass eben in dem Urteil auch noch dieser Zusatz drin steht, unter Umständen könnte man der NPD doch die staatliche Parteienfinanzierung wegnehmen. Also obwohl sie nicht verboten ist, könnte man vielleicht das Grundgesetz ändern und dann bekäme die NPD kein Geld mehr vom Staat. Diese enttäuschten Reaktionen sind natürlich schon verständlich, gerade aus Mecklenburg-Vorpommern. Man muss natürlich schon sagen, obwohl der Grundsatz gilt, wir müssen eigentlich sowas aushalten. Es gab schon heftige Vorkommnisse in diesem Bundesland und es gab schon so etwas wie ein Klima der Angst und da hätten vielleicht die Verfassungsrichter auch etwas genauer hingucken sollen. Da ist das Urteil, finde ich, etwas knapp. Da werden diese Gefahren etwas zwar sehr ausführlich, aber etwas oberflächlich behandelt. Da hätte man schon sagen können, warum reicht so ein Klima der Angst nicht aus? Warum reicht es nicht aus, wenn eben Einzelne bedroht sind? Warum müssen sozusagen mehr bedroht sein?
Wir hatten heute im Programm in unserer Frühsendung Hielscher oder Hase auch den Journalisten Olaf Sundermeier. Er sagte, ein Verbot, das war noch vor der Urteilsverkündung, wäre gut für die AfD gewesen.
Die AfD, und da spricht noch keiner so richtig drüber, wäre der große Profiteur eines NPD-Verbotes, weil die tatsächlich all das einsammeln, was nicht komplett verboten sind. Also diese Leute, die im Rechtsterrorismus schon unterwegs sind, die in der ganz harten, gewaltbereiten Szene unterwegs sind, für die ist im Prinzip die AfD komplett verschlossen. Aber für die AfD wäre es so eine Art Persilschein zu sagen, okay, die Bösen sind verboten, die sind weg, jetzt gibt es die AfD.
Ist das Ergebnis, so wie es jetzt gekommen ist, eben kein Verbot der NPD, deiner Meinung nach schlecht oder gut für die AfD?
Ja, also ich sehe es nicht ganz so, weil die AfD gräbt ja jetzt schon wesentlich mehr Wähler ab, als die NPD je hatte. Das heißt, die Erfolge der AfD sind da und die NPD kann man auch nicht nur eigentlich bemessen an ihren Wahlerfolgen, sondern sie hatte immer eine ganz besondere Rolle im rechten Spektrum. Sie war schon so eine Art Leuchtturm, so ein Knoten in einem Netzwerk und hat teilweise eben gewirkt als Vermittler zwischen Kameradschaften, zwischen Parteienlandschaft, war dann Arbeitgeber über Landtagsfraktionen und so weiter. Das heißt, da muss man mehr so ein bisschen diesen Bewegungscharakter raussehen und vielleicht einfach sagen, dass da die Gefahren einfach durchaus da sind. Und die AfD, natürlich muss die AfD auch aufpassen, wenn sie so in die rechte Ecke geht wie die NPD, dann kann sie potenziell, da sie ja auch eben große Wahlerfolge hat, durchaus von einem Parteiverbot betroffen sein in Zukunft.
Das Bundesverfassungsgericht hat entschieden, ein Verbotsantrag der NPD, der vom Bundesrat gestellt wurde, wurde heute nicht stattgegeben. Informationen waren das aus Karlsruhe vom ARD-Studio Recht und Justiz von Max Bauer. Lieben Dank.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Heute ist der 17. Januar 2017. Zweimal 17 sind da drin. Das macht manchen Angst, was bei uns in Deutschland die 13 ist. Das ist eine Zahl, die man oft mit Unheil verbindet. Das ist südlich der Alpen in Italien die 17. Dafür gibt es mehrere Begründungen. Der erste könnte zum Beispiel in der Bibel liegen. Angeblich soll die Sintflut an einem 17. des Monats gekommen sein. Eine andere Begründung ist, wenn man die 17 schreibt und die 1 klein und die 7 dahinter ein bisschen größer, dann sieht's aus wie ein Mensch, der an einem Galgen hängt. 1 klein, 7 groß. Unglückszahlen. Wir wollten es ein bisschen genauer wissen. Deshalb hat D-Radio Wissen-Reporter Martin Grinner euch erstmal die frohe Botschaft des heutigen Tages nahegebracht.
Heute ist ein Unglückstag. Wisst ihr das?
Nee, eigentlich nicht. Eigentlich sollte ein Glückstag sein heute.
Warum sollte ein Glückstag sein?
Ich habe heute Geburtstag.
Na dann, herzlichen Glückwunsch. Und der Mann hat natürlich recht. Bloß weil die Italiener heute alle total abdrehen, müssen wir ja nicht auch alle gleich mitmachen. Aber die 17 hat da unten einfach einen schlechten Ruf. Wenn man 17 nämlich mit römischen Ziffern schreibt, also mit einem X, einem V und dann zweimal I dahinter, dann kann man diese Buchstaben nehmen und verdrehen, wie beim Scrabble. Und damit das Wort Wixi bilden. Und das sorgt da unten für Depressionen.
Weil das, glaube ich, auf Grabstein stand. Also Wixi, ich starb, ich lebte. Deswegen ist es für viele Italiener so schlimm.
Und deswegen gibt es in einem Flieger, der Alitalia, auch keine Sitzreihe mit der Nummer 17. Und Renault musste sein Modell R17 in Italien umbenennen und einen R177 daraus machen. So, die Italiener sind jetzt aber nicht die einzigen, die eine eigene Unglückszahl haben. In Shanghai zum Beispiel gibt es Häuser, die keinen vierten Stock haben. Und in Hongkong gibt es sogar eines, in dem man vom 39. Stock direkt in den 50. kommt. Die Stockwerknummern mit der 40 bis 49 wurden einfach ausgelassen. 4 heißt auf Chinesisch nämlich Si oder so ähnlich.
Si.
Und das hört sich genauso an wie das Wort für sterben.
Si. It means die. And Chinese people don't like this word.
Aus diesem Grund gibt es in chinesischen Krankenhäusern auch kein Zimmer mit der Nummer 4 oder gar 410. Das heißt so viel wie sicherer Tod. Und wer in einem Restaurant am Tisch mit der Nummer 4 Platz nimmt, der sollte einen Vorkoster dabei haben. In Afghanistan ist dagegen die 39 total verschrien.
Am Auto ist das ein großes Problem. Manche versuchen, die 39 abzudecken oder unkenntlich zu machen. Niemand will die 39. Die Zahl ist unrein. Wenn man jemandem die 39 entgegenschleudert, den beleidigt man zutiefst. Die Regierung soll die Zahl löschen.
Bhopal Sabur ist Taxifahrer in Kabul. Und er hat Schwierigkeiten, weil sein Wagen ein Kennzeichen hat, das mit der 39 losgeht.
Die Leute glauben, dass ich ein Dalach bin. Ein Dealer, der weiß, wo man Frauen finden kann. Die Nummer 39 ist das versteckte Symbol dafür.
Das Ganze ist ein Wort- und Zahlenspiel. Das Wort Dalach, zu Deutsch also Zuhälter, besteht aus den Silben Dal, Lam und Hey, oder so ähnlich zumindest. Und diese Silben stehen auch gleichzeitig für drei Zahlen. Und wenn man die zusammenrechnet, dann kommt eben die 39 heraus. Und wenn jetzt Bhopal Sabur versucht, seinen Wagen mit diesem Kennzeichen zu verkaufen, dann kostet ihn die 39 auf dem Schild eine Menge Geld.
Mit diesem Nummernschild wird der Wagen etwa 2000 Dollar weniger einbringen. Ich kann ihn dann nur an jemanden weiterverkaufen, der entweder sparen will oder dem die Schande egal ist.
Bei euch sieht es so aus, als ob ihr die 13 als Unglückszahl zwar kennt,
und die Sache aber nicht ganz so wichtig nehmt.
13 halt, ja. Ne?
Ich bin auch nicht so der Freitag der 13. Typ oder so, ich höre das immer, aber...
Aber man das halt so kennt, aber sonst, man nimmt es halt nicht ernst.
Komplett egal sind euch Zahlen im Alltag allerdings nicht. Und manche davon bringen zwar nicht gleich Unglück, können aber ganz schön nerven.
Wir müssen halt immer im Radio die Lautstärke gerade haben.
Nie ungerade.
Das heißt, welche Zahlen würden da zustande kommen?
Ja, 2, 4, 6, 8, also die halt geraden. Also 13, wenn er 13 steht, muss er entweder 12 oder 14. Ungerade geht nicht.
Und morgens mit dem Wecker gibt es ähnliche Probleme. Der sollte immer um eine bestimmte Zeit losgehen.
Ja, der sollte eine gerade Zahl sein. Also entweder wirklich eine gerade Uhrzeit oder im Fünfertakt. Aber irgendwie so um 13 nach, das kann ich nicht leiden.
Was passiert, wenn er um 7.13 Uhr klingelt?
Ja, passiert erstmal nichts, aber dann bin ich ein bisschen abgefuckt schon morgens.
Das wollen wir natürlich nicht. Deshalb immer schön auf die Zahlen achten. 4, 13, 17, 39. Das sind alles Zahlen, die in manchen Ländern wohl Unglück bringen. Wenn ihr mit den Zahlen jetzt im Lotto gewinnt, 4, 13, 17, 39, dann lasst es uns wissen. Dann habt ihr das Unglück besiegt.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Es ist Winter, es ist glatt draußen und wenn man joggen geht, dann tut es so ein bisschen weh, weil irgendwie die kalte Luft eingezogen wird. Damit wir uns aber nicht hinpacken beim Joggen oder beim Autofahren oder beim Fahrradfahren, wird gestreut. Ist tendenziell eine gute Sache, Anke, mit Streusalz oder Streusand gibt es auch beides, wegen eines klitzekleinen Verwechslungsvorfalls, und nenne ich es mal, mit Streusalz sind die Hunde in der Stadt, der kleinen Stadt in Slowenien, jetzt aber verrückt geworden. Die Geschichte klingt ziemlich absurd. Was war da genau los, Anke?
Ja, das Ganze ist in Sezana passiert. Das ist ein kleiner Ort in Slowenien nahe der italienischen Grenze und da wurde versehen mit Salz aus einer Schinkenfabrik gestreut. Ja, als das Eis dann geschmolzen ist, hat der komplette Ort Sezana nach Schinken gerochen und es kamen dann auch noch kleine Schinkenreste zum Vorschein. Ja, die Hunde in diesem Ort, die sind komplett durchgedreht. Das hat eine Lokalzeitung berichtet. Und der Sprecher vom Winterdienst in Sezana, der hat gesagt, dass man sich das Salz vor so ein paar Jahren von dieser Schinkenfabrik ausgeliehen hatte. Vorher wurde dieses Salz zur Herstellung von luftgetrocknetem Schinken benutzt. Ja, über die Jahre war dann irgendwie vergessen worden, dass dieses Salz noch da ist. Ja, und das ist jetzt versehentlich zum Streuen benutzt worden.
Eine komplette slowenische Kleinstadt hat nach Schinken gerochen. Der Winterdienst hatte versehentlich mit Salz aus einer Schinkenfabrik statt mit richtigem Streusalz gestreut. Das bringt uns so ein bisschen zur Frage, wonach muss Streusalz eigentlich riechen? Ja, vielleicht nach Menthol oder irgendwas, sodass die Straße euch dann irgendwie was Gutes in die Nase zaubert. Sagt's uns, mail@deradiowissen.de.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Wir haben 2017 und 2017 wird gewählt. Bundestagswahl im Herbst, im Mai. Da gibt es in NRW dann auch die Landtagswahl. Und die Parteien wollen natürlich ran an unsere Stimmen und vermutlich auch ran an unsere Daten. Big Data und Meinungsmanipulation. Damit soll es ja schon Donald Trump zum Präsident geschafft haben. Wie kann die Partei uns, die Wähler, noch gezielter ansprechen, je nachdem, was eben unsere Ängste, was unsere Vorlieben oder unsere Wünsche sind, wie Daten genutzt werden können? Und was die Parteien bereits planen, das hat Philipp Banse aus unserem Berliner Studio recherchiert. Ich habe heute mit ihm gesprochen und wollte wissen, was denn technisch gerade so möglich ist in Sachen gezielter Politikwerbung.
Na, da guckt man natürlich zunächst mal in die USA, wie man das immer so macht, wenn es darum geht, wie man unseren Datenschutz komplett in den Boden rammen kann. Da geht eine ganze Menge, muss man ehrlicherweise sagen. Also Michal Kosinski ist einer der Vorreiter dieser Forschung, der ist Psychologe in Stanford und der hat nachgewiesen, dass man anhand öffentlicher Daten, also vor allen Dingen Facebook, Twitter, aber auch Browser, ganz genaue Profile von uns anlegen kann, aus denen hervorgeht unsere sexuelle Orientierung, unsere Religion, unsere, sagen wir, kulturellen Vorlieben, aber auch eben zum Beispiel unsere politische Ausrichtung. Und da hat es natürlich einen Artikel vor kurzem gegeben, da ging es um eine Firma, die nennt sich Cambridge Analytica und die behauptet eben genau diese Technik angewendet zu haben, 220 Millionen plus minus Profile, psychologische Profile von Amerikanern angelegt zu haben und die dann konkret ganz gezielt angesprochen zu haben, eben bezogen auf ihre Ängste, auf ihre Vorlieben, um eben sie dann zur Wahl zum Beispiel in diesem Fall von Donald Trump zu bewegen. Dafür gibt es keine Belege, dass sie das gemacht haben. Mhm. Aber ich habe mit Kosinski gesprochen, diesem Forscher, und der sagt, technisch überhaupt kein Problem. kann man sofort machen. Und das sind natürlich Sachen, wenn man wirklich Leute psychologisch, jeden Einzelnen quasi analysieren kann und ihn wirklich gezielt oder sie ansprechen kann, ja, mehr geht fast nicht. Ja,
dann kann man ihn natürlich auch beeinflussen. Hast gerade schon gesagt, diese Cambridge Analytica, diesen Bericht darüber, der hat den einen oder anderen ziemlich verunsichert und auch Angst gemacht. Jetzt hast du gesagt, in den Staaten, da ist es schon längst möglich. Wie sieht's mit Deutschland aus?
Ja, da geht was, geht weniger als in den USA, aber es geht nicht so wenig, wie man meinen könnte. Also das Ganze fußt ja darauf, dass man große Datenberge hat. Cambridge Analytica behauptet das, dass sie auch Datenbanken gekauft und kombiniert haben. Also Facebook genommen, noch andere Wählerdatenbanken genommen etc. Viele dieser Datenbanken gibt es in Deutschland nicht, also eine Wählerregistrierung wie zum Beispiel in den USA. Datenschutz in Deutschland, wo man vielleicht weiß, eigentlich steht da drin, Daten dürfen nur zu dem Zweck benutzt werden, zu dem sie erhoben wurden und wir als die Inhaber quasi dieser Daten, auf die sie sich beziehen müssen, dem zugestimmt haben. Dann gibt es aber noch so was Schönes wie das Listenprivileg. Und das sagt eigentlich, Adressen dürfen in Listenform gehandelt und verkauft werden. Die dürfen erhoben werden, die dürfen auch für Werbezwecke in Deutschland verkauft werden, ohne dass ich dem zugestimmt habe, ohne dass wir dem zugestimmt haben, sondern wir müssen diesem explizit widersprechen. Das ist die Grundlage für einen riesigen Datenhandel in Deutschland. Deutsche Post Direkt ist so ein Unternehmen von der Deutschen Post, was da führend ist. Mit denen kann man auch sehr genau herausfinden, in welchem Block, in welchen Wohnungen wahrscheinlich welche Leute wohnen. Und viele Parteien machen das nicht in Deutschland. Ich habe ein paar gefragt. Einige haben das nicht beantwortet, wie die CDU zum Beispiel. Die AfD hat gesagt, ja, wir überlegen, mit Deutsche Post Direkt zusammenzuarbeiten. Die Grünen haben gesagt, wir arbeiten nicht mit denen zusammen. Man kann aber auch zum Beispiel zu Facebook gehen. Die haben auch ein paar ganz schöne Werkzeuge im Karton. Da gibt es sowas wie Custom Audience und Lookalike Audience. Das muss man sich so vorstellen.
Was ist das?
Man hat eine Custom Audience, eine handgemachte Zielgruppe, da kann ich quasi Nutzerdaten hochladen, E-Mails. Ich kann meine ganzen Datensatz einfach hochladen, dann habe ich eine handgemachte Audience und dann kann ich sagen, Facebook, hey, ich habe dir jetzt 3000 Nutzerdaten hochgeladen von 3000 Leuten. Gib mir mal eine Zielgruppe von Leuten, die so ähnlich sind wie die, die ich da gerade hochgeladen habe.
Mhm. Und das hört sich jetzt ja so alles an, dass es du auch Facebook oder die Deutsche Post direkt, die du angesprochen hast, das sind jetzt Unternehmen, bei denen man, wenn man ein bisschen knobelt, Daten rausbekommen kann. Gibt es denn auch den anderen Fall, dass es speziell Firmen gibt, die so ein Paket schon anbieten, die sagen, Bundestagswahl gibt es eben im Herbst, deswegen haben wir folgenden Service für euch, liebe Partei?
Gibt es auch. Bei den Parteien klingeln die Sturm. Mit einer habe ich gesprochen, das ist LMP, so eine französische Startup, die machen jetzt auch in Berlin ein Büro auf und die sagen, na, diese genauen psychologischen Profile, das brauchen wir nicht alles, wir nehmen öffentliche Daten, zum Beispiel Umfragedaten, Zensusdaten, aber auch die Daten mit den Wahlergebnissen, kumulieren die, machen die zusammen, machen daraus eine App und geben den Parteien quasi den Freiwilligen eine App an die Hand, wo drin steht, also in diesem Häuserblock, da leben Pi mal Daumen 1000 Leute und davon gibt es in Berlin, weiß ich nicht, 20.000 Stück, aber ihr nehmt die 100 Häuserblöcke, zu denen geht ihr, zu denen schickt ihr eure Leute hin, weil da sehr viele Menschen wohnen, die entweder noch nie gewählt haben, nicht wählen oder zumindest unentschieden sind und da könnt ihr gezielt eure Freiwilligen einsetzen. Das ist nicht auf persönlicher Basis, aber auf so einer Blockbasis von 1.000, 1.500 Leuten.
Mhm. Wird aber von den Parteien, wenn ich dich richtig verstanden habe, noch nicht so offensiv genutzt.
Nein, also ich habe die Parteien befragt und die sagen, nein, wir halten uns an deutsches Datenschutzrecht, wir nutzen Facebook, Twitter, YouTube, aber welche Dienste bei Facebook genau, das wollen eben auch nicht alle sagen, aber ich glaube, die sind dann auch eher vorsichtig.
Unsere Stimmen sind wichtig für die Parteien, deshalb versuchen sie ranzukommen, was in den Staaten schon passiert. Wählerbeeinflussung durch gesammelte Wählerdaten kann auch bei uns genutzt werden. Philipp Banse hat das für uns recherchiert, sagt aber, die Parteien in Deutschland nutzen das erstmal stümperhaft oder vielleicht noch nicht oder vielleicht geben sie auch noch nicht so Auskunft darüber.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Wir haben den Service für euch, dass wir alle wissenschaftlichen Erkenntnisse oder zumindest ein paar, die es am Tage gibt oder Nachrichten, die auftauchen, für euch nochmal zusammenfassen, ein bisschen einordnen, ein bisschen recherchieren dazu. Die hört ihr immer in unseren Wissensnachrichten hier in D-Radio Wissen. Und wenn ihr alles gesammelt mal zusammen hören wollt, dann haben wir seit diesem Jahr einen neuen Service für euch, nämlich den Wissensnachrichten-Podcast. Den findet ihr entweder bei iTunes oder bei uns auf der Seite dradiowissen.de. Oben rechts, wo groß wir steht, draufklicken und dann weiter runter scrollen zu Podcast und dann sucht ihr euch den aus. Und dann könnt ihr nochmal nachhören, zum Beispiel auch das, was Veronika von Borries hier erzählt hat.
D-Radio Wissen. Wissensnachrichten.
Zebrahai Leonie wurde sexuelle Abstinenz verschrieben. Das hat sie allerdings nicht daran gehindert, schwanger zu werden. Australische Meeresbiologen berichten von Leonie in den Scientific Reports. Das Besondere an ihr, Leonie hat schon einmal Nachwuchs bekommen. Damals wurden die Eier von einem männlichen Hai befruchtet. Danach lebte Leonie in einem anderen Becken, getrennt von den männlichen Artgenossen, legte aber trotzdem wieder Eier. Nach Angaben der Wissenschaftler ist es das erste Mal, dass ein weiblicher Hai dabei beobachtet wurde, wie er seinen Fortpflanzungsmodus einfach umgestellt hat. Dass Zebrahaie so flexibel sind, hat die Forscher überrascht. Asexuelle Fortpflanzung, die sogenannte Parthenogenese, ist nicht ungewöhnlich. Pflanzen, Insekten, Amphibien und viele andere Lebensformen können das. Japanische Forscher haben eine rätselhafte Luftwelle auf der Venus entdeckt. Die Sonde Akatsuki macht seit 2 Jahren regelmäßig Bilder von der Venus. Im Dezember 2015 schickte sie an 4 aufeinanderfolgenden Tagen Aufnahmen, die eine Art Luftwelle in der Atmosphäre zeigen. Der Bogen ist 10.000 Kilometer lang und erstreckt sich von Nord nach Süd. Er schwebt starr in 65 Kilometer Höhe in der Atmosphäre der Venus. Das wundert die Forscher, schreiben sie im Fachmagazin Nature Geoscience, weil in diesen Höhen auf der Venus eigentlich heftige Winde herrschen mit bis zu 350 Kilometern pro Stunde. Die Vermutung ist jetzt folgende: Die Luftwelle hat sich über einem Gebirge gebildet. Solche Bergregionen können sogenannte Schwerewellen hervorrufen. Die unteren Luftmassen werden von den Bergen gestoppt. Das Phänomen pflanzt sich in die oberen Atmosphäreschichten fort. Ganz sicher sind sich die Forscher aber nicht, weil die Luftwelle riesengroß ist und eigentlich nicht mit dem bisher angenommenen Wetter auf der Venus zusammenpasst. Wir sollten besonders artenreiche Wälder schützen, weil sie extrem viel Kohlenstoff speichern und so dem Klimawandel vorbeugen. So haben Wissenschaftler viele Jahre lang argumentiert, aber das Argument stimmt nicht ganz. Das zeigt eine internationale Studie von Biologen. Sie haben auf der ganzen Welt Regenwälder analysiert. Dafür wurde jeweils auf einer Fläche von 1 Hektar gezählt, wie viele verschiedene Bäume es gibt. Die Pflanzengröße wurde außerdem gemessen. Mit den Daten kann man schätzen, wie viel Kohlenstoff der Wald speichert. Die Resultate zeigen, alle Regenwälder sind sehr artenreich, aber die artenreichsten sind nicht unbedingt die größten Kohlenstoffspeicher. Das gilt zum Beispiel für den afrikanischen Regenwald im Kongo und Westafrika. Der speichert besonders viel Kohlenstoff, ist aber nicht so artenreich wie zum Beispiel der Amazonas-Regenwald, der wiederum kein so guter Speicher ist. Die Forscher schlussfolgern, allein das Speicherargument wird nicht ausreichen, um die Regenwälder zu schützen.
D-Radio Wissen.
Wir sind diese Woche 5 Tage für euch da. Die Redaktionskonferenz gibt's diese Woche auch am Freitag und in den kommenden Wochen wird das auch so sein. Das hat jetzt nichts diese Woche mit der Vereidigung von Donald Trump zu tun, die diesen Freitag auch ansteht. Aber es ist natürlich ein passender Zufall, dass es an diesem Freitag passiert, wo die Redaktionskonferenz ab 18.15 Uhr auch für euch da ist. Die Sendung 100, die wandert auf Sonntag ab 16 Uhr.
Genau.
Und Anke, wir bereiten uns diese Woche schon auf dieses Happening am Freitag vor. Wir versorgen euch mit ein bisschen Trump-Content, machen wir an dieser Stelle auch, denn Donald Trump hat, und da ist ja, ja, das macht er schon sehr, sehr gut, da ist er nicht unschlagbar, aber er macht es sehr, sehr gut. Bei Twitter hat er 20 Millionen Follower. Wenn er was raushaut, dann erreicht er die in der Regel auch. Dabei kommt es immer mal wieder zu Missverständnissen und jetzt auch noch zu einer Verwechslung. Und zwar mit seiner Tochter.
Mit seiner eigenen Tochter Ivanka. Die hat Trump nämlich auf Twitter verwechselt. Er hat da einen User zitiert, der über seine Tochter Ivanka gesagt hat, Ivanka Trump ist großartig, eine Frau mit echtem Charakter und Klasse. Und natürlich wollte der stolze Vater dabei auch seine Tochter markieren, damit er es auch sieht, ne? Er hat aber leider die falsche Ivanka erwischt. Die Userin @Ivanka, die ist nämlich überhaupt nicht Trumps Tochter, sondern eine Gemeindebeamtin aus Südengland. Und die hat mit Ivanka Trump genau gar nichts zu tun, außer dass sie sich den Vornamen teilen. Allerdings hat diese Frau ziemlich cool auf das Ganze reagiert. Sie hat nämlich dem kommenden US-Präsidenten geantwortet: Und Sie sind ein Mann mit großer Verantwortung. Dürfte ich vorschlagen, dass Sie sorgfältiger mit Twitter umgehen und mehr über den Klimawandel lernen?
Good point. Einfach mal doppelt prüfen. Kann natürlich mal passieren. Hätte auch Donald Trump in dem Fall mal gut getan, das nochmal zu prüfen. Der hat einen Tweet statt seiner Tochter Ivanka, eine Ivanka aus Brighton in England, verlinkt.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Heute, da hat Theresa May, die britische Premierministerin, sich zum Brexit geäußert.
But I want to be clear. What I am proposing cannot mean membership. of the single market.
Harter Cut, auch raus aus dem EU-Binnenmarkt, hat sie gesagt. Wir haben darüber mit Niels Walker, einem britischen Journalisten, in unserer Sendung gesprochen. Er sagt, alles andere als diesen harten Cut wäre auch unglaubwürdig für May gewesen. Es gab viele Reaktionen aus der Politik. Belgiens früher Ministerpräsident Guy Verhofstadt, der heute früh übrigens seine Kandidatur als EU-Parlamentspräsident zurückgezogen hat, der sagte Folgendes.
What I'm saying is that it is an illusion to think that you can have the benefit of all this. Benefit of single market, benefit of the customs union and to think, oh, we have no obligations. It's only advantages.
Er sagt natürlich, ist es eine Illusion von May, wenn man aus dem EU-Binnenmarkt austritt, wird man auch keine Vorteile mehr haben, zum Beispiel Steuerfreiheiten. Erst wenn das britische Scheidungsgesuch in Straßburg formal eingegangen ist, dann wird auch gehandelt, sagte ein Sprecher heute von Juncker. Vermutlich wird es auch nach Brüssel geschickt, diesen formalen Antrag, und dann wird gehandelt. Dort hat man unter anderem eh was anderes zu tun. Heute an diesem Abend seit 9 Uhr wird gewählt, der Nachfolger für Schulz wird gesucht, EU-Parlamentspräsident. Es ist noch keiner gefunden. Warum eigentlich nicht? Das klären wir noch in dieser Sendung kurz vor 8. Was wir jetzt schon wissen, weil vor gut 20 Minuten zu Ende gegangen, Deutschland hat mal wieder gewonnen im Handball. Da hat man gegen Saudi-Arabien bei der Handball-Weltmeisterschaft in Frankreich gespielt. 38-24 hat man gewonnen, aber es war kein einfaches Spiel, wie Abwehrspieler Patrick Winczek sagt.
Wir haben nicht gut gedeckt, aber es ist auch schwierig, wenn jemand mit 30 Kilo weniger angerannt kommt und man ihn nur leicht drückt, wo man normalerweise sogar noch zurücksteckt und ja, die fliegen halt schon 2 Meter in die Luft und dann ist das umso schwerer für uns.
Und dann pfeift der Schiedsrichter faul und dann wird das Spiel unterbrochen und dann ist das alles schwieriger. Deutschland hat also gewonnen im Handball, steht im Achtelfinale. Morgen gibt es das nächste Spiel bei dieser Weltmeisterschaft. Man muss noch 2 Gruppenspiele absolvieren, zum einen gegen Weißrussland, können wir sehen, 17:45, und am Freitag dann noch gegen Kroatien.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Das EU-Parlament braucht einen neuen Chef, einen Nachfolger für Martin Schulz. Deshalb wird heute gewählt. Seit 9 Uhr. Der 4. Wahlgang steht an, 20 Uhr. Da weiß man auch, dass man bisher noch keinen gefunden hat. Die meisten Stimmen erhielt bisher allerdings der Kandidat der Europäischen Volkspartei, der Italiener Antonio Tajani. Jörg Münchenberg verfolgt für D-Radio Wissen live die Abstimmung in Straßburg. Wir schalten zu ihm. Jörg, wie stehen denn die Chancen, dass Tajani auch jetzt in dem letzten Wahlgang die meisten Stimmen bekommen, beziehungsweise im 4. ist es ja, glaube ich, so, dass eine einfache Mehrheit reicht, ne?
Genau, und das ist eben entscheidend. Bei den anderen 3 Wahlgängen war es so, das war die absolute Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Das ist eine relativ hohe Hürde. Jetzt zählt eben die einfache Mehrheit. Und da muss man sagen, da hat Tajani doch ganz deutlich die Nase vorn, denn er hat im 3. Wahlgang jetzt schon 291 Stimmen auf sich verbucht, während sein Konkurrent Gianni Pittella, der für die Sozialdemokraten antritt, hatte nur 199 Stimmen. Und jetzt natürlich verteilen die anderen Fraktionen dann ihr Stimmenpotenzial noch auf die beiden, denn eben nur die beiden mit den meisten Stimmen sind in diesen 4. Wahlgang gekommen. Aber es spricht doch sehr viel, dass Antonio Tajani hier als Sieger vom Platz gehen wird.
Also der 4. Wahlgang ist dann auch eine Stichwahl, wenn man so möchte. Wie läuft das dann eigentlich ab? Also wenn man noch nicht genügend Stimmen hat, wie machen die Kandidaten für sich Werbung und wie bekommt man dann die genügenden oder die ausreichenden Abgeordneten auf seine Seite?
Also natürlich hat man jetzt auch die ganzen Tage, das war nicht nur heute so, die ganzen Tage gab es hier ganz intensive Verhandlungen, da hat wirklich jeder mit jedem gesprochen. Und das geht natürlich hier nicht nur um Personalien, sondern es geht natürlich auch um Posten, das ist ein ganz normaler politischer Prozess. Also zum Beispiel die Vizeparlamentspräsidenten, die werden ja hier auch morgen dann gewählt. Da gibt es dann eben zum Beispiel Zusagen oder auch, wer wird Vorsitzender eines Ausschusses hier im Europäischen Parlament. Also das spielt alles schon eine Rolle. Da gibt es eben dann Angebote, das ist ein Geben und Nehmen, da wird sondiert. Und jetzt in dem Fall ist es so, dass zum Beispiel die Stimmen der europäischen Konservativen, das sind die Tories, die haben ja eine eigene Fraktion hier, die stehen natürlich der EVP politisch sehr nahe, und wenn die halbwegs geschlossen jetzt für Tajani stimmen werden, dann hat er eine klare Mehrheit, da wird Pittella wenig ausrichten können.
Also Pittella gegen Tajani, ist das eigentlich gerade Zufall, dass 2 Italiener da um den Posten kämpfen?
Also ich würde sagen, das ist zum einen Zufall, weil Tajani hat sich selber eben für diesen Posten beworben, hat dann eben auch die Zustimmung bekommen. Pittella wiederum ist der Fraktionschef der sozialistischen Fraktion hier im Europäischen Parlament und der war natürlich der natürliche Kandidat sozusagen, wenn die Sozialisten einen eigenen Kandidaten aufstellen. Aber es hat auch schon was damit zu tun, die letzten Präsidenten wurden ja jetzt von Deutschen gestellt und jetzt gab es schon auch einen großen Wunsch, sage ich mal, seitens der Südländer, also der Südschiene, auch von Spanien, Griechenland natürlich, auch Italien, dass man hier auch mal wieder diese Stimme sozusagen, dass die mehr Gewicht bekommt. Also insofern spielt das sicherlich auch damit rein.
Was wir wissen, Tajani, gehört eben der Europäischen Volkspartei an. Er gehörte zur Forza Italia des früheren Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi. Was ist zu erwarten von ihm, wenn er Präsident werden sollte?
Ja, er hat schon hier bei seiner Antrittsrede heute Morgen haben die ganzen Kandidaten sich ja auch nochmal vorstellen dürfen. Also er hat auch ganz klar gesagt, er hat nicht mal ein eigenes Programm, mit dem er hier antritt. Also Tajani ist jemand, der sagt, er will präsidieren, er will das Parlament nach außen auch repräsentieren sozusagen, aber er will keine Politik machen, so wie das eben Martin Schulz gemacht hat, der sein Vorgänger von der SPD, der ja auch das Parlament sozusagen sehr stark in eine bestimmte Richtung auch gedrängt hat, hat sich sozusagen selber als Sprecher auch des Europäischen Parlaments hier verstanden, was aber auch für sehr viel Ärger gesorgt hat. Und das macht Tajani nicht. Also er sagt wirklich, die Macht sozusagen geht zurück in die Fraktionen, dort soll die Politik gemacht werden. Und ich bin so ein bisschen das Aushängeschild für dieses Parlament. Das sorgt bei manchen natürlich auch ein bisschen für Stirnrunzeln, weil man sagt, naja, wenn wir da jemand haben, der eben nur noch repräsentiert, dann wird das Parlament auch nicht mehr so richtig wahrgenommen. Denn das hat natürlich Martin Schulz schon erreicht, dass das Parlament, ich sag mal, in der Öffentlichkeit doch deutlich präsenter war als in der Vergangenheit.
Informationen von Jörg Münchenberg, der für die Radio Wissen die Wahl des EU-Parlamentspräsidenten verfolgt, sucht einen neuen Nachfolger. Das EU-Parlament für Martin Schulz. Für 20 Uhr gibt es die Stichwahl zwischen Antonio Tajani, der als ja sehr zuversichtlich oder als aussichtsreicher Kandidat jetzt gilt und vermutlich auch die meisten Stimmen bekommen könnte. Ja, auf der anderen Seite gibt es den Sozialisten Gianni Pittella. Was lernen wir heute? Streusalz gibt es auch in der
Schinken-Flavor-Variante,
wieso nicht, wenn man es mag. Ne? Und der den Hut auf hat, der hat meistens was Wichtiges zu sagen, wenn er den Hut auf hat. Ja, also Richter zum Beispiel. Ne? Also warten, bis er den Hut auf hat.
Dann ist Hut auch in geschlossenen Räumen okay, sonst nicht.
Anke van der Weyer und Thilo Jahn wünschen schönen Abend. Tschüss.
Die Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Montag bis Freitag ab 18:15 Uhr.
Mehr auf deradiowissen.de.